Ja, der Sozialsonntag. Und ich habe gedacht, ich möchte natürlich auch meine Predigt ein bisschen diesem Thema widmen. Ich weiß nicht, was euch so durch das Wort geht, wenn ihr eben so soziale Arbeit hört. Mir geht es so, ich denke da eben auch an die Pflegekräfte, wie Sandra zum Beispiel, die in der Psychiatrie arbeitet, Sozialarbeiter, Ehrenamtliche in Kirchen und Hilfswerk. Soziale Institutionen, ja, das ist so das, was mir durch den Kopf geht, wenn ich an soziale Arbeit denke. Aber was hat eigentlich die Bibel zur sozialen Arbeit zu sagen und was könnte das für eine Bedeutung für mich persönlich oder für uns heute gerade haben? Dem möchten wir uns noch einen Moment stellen. Soziale Verantwortung lesen wir schon im Alten Testament. Schon im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott die Sozialarbeit wichtig ist. Wir lesen nämlich im 5. Mose 10, 18, geht der Bildschirm da hinten nicht, Benni? Dass ich PowerPoint sehe, geht nicht, he? Okay, dann muss ich halt einmal schauen, dass ich richtig drücke, das ist kein Problem. Ja, wir lesen im 5. Mose 10, Vers 18. Er verschafft den Waisen und Witwen Recht und liebt die Fremdlinge, dass er ihnen Speise und Kleidung gibt. Soziale, ist schon gut, komm, lass. Okay, super. Soziale Gerechtigkeit oder soziales Engagement ist nicht nur eine Nebensache. Gott gibt den Auftrag, sich um die Waisen, die Witwen zu kümmern, die Fremdlinge zu lieben, ihnen Speise und Kleidung, Essen und Kleidung zu geben. Gott gibt seinem Volk einen Auftrag. Schon ganz am Anfang der Bibel lesen wir das, dass sich das Volk oder Bedürftigen soll annehmen. Weiter lesen wir etwas Interessantes im 3. Mose 19, 9 bis 10. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Du sollst sie dem Armen und dem Fremdling lassen. Also Gott sagt seinem Volk, du hast ein Land, das ich dir zur Verfügung stelle, ernt ab, aber lass ein Stückchen für die Armen und für die, die nichts haben. Dass sie nämlich aufs Feld gehen können und auch noch ein bisschen zusammenlesen. Also eigentlich ist da vorgesorgt für die Armen und für die Fremdlinge. Gott sorgt vor. Ich weiß nicht, mir ist natürlich sofort die Geschichte von der Ruth in Sinn gekommen, die ja in das Land kam, die aufs Feld von Boas ging, die Ähre hat zusammengelesen, dass sie eben auch etwas haben. Und die Witwe, die Witfrauen, sind versorgt worden. Also ein Auftrag, ein biblischer Auftrag im Alten Testament. Was ist denn im Neuen Testament? Was ist die soziale Verantwortung? Im Neuen Testament geht die Linie von dieser sozialen Verantwortung weiter und wird in Jesus Christus sichtbar. Jesus selber lebt soziale Arbeit. Er heilt Kranke, isst mit den Ausgestoßenen, redet mit den Verachteten und berührt die Unberührbaren. Und ich denke, es wäre interessant, sammeln wir doch schnell ein paar Geschichten. Was kommt euch für Geschichten in Sinn, wo ihr zu diesen Schlagwörtern, wo euch gerade in Sinn kommt? Jesus isst mit Ausgestoßenen, was kommt euch in Sinn? Zachäus, genau. Redet mit Verachteten. Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel, genau. Berührt die Unberührbaren. Aussetzungen, genau. Also ich glaube, wir könnten jetzt da so einen Workshop machen miteinander und könnten Geschichten sammeln und ihr würdet merken, wir finden Unmengen an Geschichten, wo Jesus soziale Arbeit lebt. Soziale Arbeit in Form von für einen Nächsten da sein. Vielleicht eben gerade für den, der sonst niemand da sein will. Das Beispiel vom barmherzigen Samariter könnten wir natürlich auch aufdecken, wo Jesus sieht, laufen eben nicht vorbei, sondern schauen am Wegrand. Ja, was bedeutet das für uns heute? Wir könnten jetzt natürlich denken, wir haben es so schön gehört von Thomas, das braucht es doch heute gar nicht mehr, dass ich da irgendwie mit dem ein bisschen stellen soll, dem Thema. Wir haben doch den Staat, der sich um das kümmert. Sozialhilfe, Lebensmittelabgabe, Invalidenversicherung, Witwe- und Waisenrente. Ja, wir leben in einem System, das uns Sicherheit bietet. Und da dürfen wir auch dankbar sein dafür. Aber ich glaube, dass das Thema uns doch persönlich noch etwas zu sagen hat und wir nicht einfach nur alles am Staat oder den sozialen Institutionen, am Thomas, am Andreas können abschieben. Ich habe es schön gefunden, Samira hat Sandra gefragt, da ist dein Beruf ein bisschen mehr. Es ist wie eine Berufung. Und ich glaube, das ist wie etwas. Soziale Arbeit ist mehr als ein staatliches Netz oder ein Beruf. Sie ist eine Berufung, die uns jeden angeht, die auch mich etwas angeht, die dir etwas angeht. Und ich bin überzeugt, wer sich einsetzt und den biblischen Traditionen folgt, von Mitgefühl, Gerechtigkeit und tätiger Nächstenliebe, der macht es gut. Und gerade auch heute in Zeiten von sozialer Spaltung, Einsamkeit im Alter, Flucht, verdeckte Armut, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, braucht unsere Welt das biblische Prinzip von der Solidarität und Nächstenliebe mehr denn je. Ich möchte euch gerne drei Impulse weitergeben, wie wir im Alltag das können praktisch ausleben und so kann konkret werden. Der erste Impuls, den wir für uns nehmen können, ist heranschauen statt wegschauen. Der Blick kann nämlich etwas verändern. Nur ein Blick. In der Bibel beginnt oder fängt echte Hilfe oft mit einem ganz einfachen Akt an. Nämlich eben mit dem Heranschauen. Etwas oder jemand sehen. Und Jesus ist da natürlich das beste Vorbild dafür. Wir haben es schon gehört. Er hat jeder Zachäus auf dem Baum hat er gesehen. Von vielen anderen ist er vielleicht übersehen worden. Er hat sich ja vielleicht auch ein bisschen verstecken. Aber Jesus hat ihn gesehen, weil er mit einem offenen Blick durch die Strasse ist gelaufen. Wir haben zum Beispiel das Bild oder die Geschichte von der blutflüssigen Frau im Gedränge. Jesus hat sie wahrgenommen. Er hat gemerkt, er hat sich umgedreht und hat sie angeschaut. Oder der Gelähmte am Teich Bethesda. Viele Beispiele, die wir noch miteinander aufzählen könnten. Jesus hat einen Blick gehabt, der verändert hat. Jesus hat hergeschaut, statt weggeschaut. Was bedeutet das für mich? Jemand sehen ist mehr als nur registrieren. Es meint aufmerksam sein, achtsam sein, zu probieren, hinter die Fassade zu schauen. Nicht einfach nur den Menschen zu sehen und dann gar nicht weiter, sondern ja, was könnte hinter dran sein? Das kann im Alltag passieren. Ein Blick in die Augen von einer überforderten Kassiererin oder einem Kassier. Ein Gespräch mit einem Kind, das vielleicht manchmal ein bisschen auffällig ist. Oder das Ansprechen von einer Nachbarin, die ich schon entdecke oder herausgefunden habe, dass sie nie Besuch bekommt. Ich bin sicher, dass gerade viele soziale Probleme da anfangen, wo Menschen übersehen werden. Wir haben es auch gehört von Thomas. So viele, die Menschen haben fast kein soziales Netz mehr. Sie werden nicht mehr gesehen. Sie haben irgendwie niemanden, der sie beachtet, niemanden, der sie anschaut. Einsamkeit im Alter, häusliche Gewalt, Armut, psychische Erkrankungen bleiben oft lang unentdeckt, weil niemand heranschaut oder weil man sich vielleicht auch nicht getraut, heranzuschauen. Ja, ich muss sagen, heranschauen kostet ein bisschen etwas. Es stört ein bisschen unsere Bequemlichkeit. vielleicht unser Zeitplan, unsere emotionale Sicherheit. Aber genau da fängt gelebte Barmherzigkeit an. Und wenn wir Geschichten von Jesus lesen, dann lesen wir oft, dass er innerlich ist bewegt worden. Also irgendetwas hat es mit ihm gemacht. Er hat eine Person gesehen und es hat ihn kalt gelassen. Und ich kann euch da ein kurzes Beispiel erzählen. Der Stefan und ich gehen jetzt regelmässig auf Bern. Und mit den Verbindungen von Lausen mit Umstieg auf Olten haben wir immer so 20 Minuten Zeit in Olten noch ein bisschen Spaziergang zu machen. Und seit von Anfang an, wo wir pendeln, sehen wir in Olten einen jungen, obdachlosen Mann auf der Stege. Ja, wir sind immer dran vorbeigelaufen. Ich habe ihn gesehen, aber mehr nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte ihn nicht nur sehen. Jetzt möchte ich ihn nicht nur sehen. Und wir haben den Mut zusammengenommen und haben ihn angesprochen. Und haben ein tolles Gespräch gehabt mit ihm. Das ist jetzt zu ausführlich, da wollte ich nicht drauf eingehen. Und er hat mir den Namen gesehen, hat ein bisschen seine Geschichte erzählt. Und ich sehe ihn praktisch immer, wenn ich auf Bern gehe. Und ich habe mir einfach vorgenommen, bei ihm vorbeizugehen. Im Moment können wir die Situation nicht ändern. Wir haben ein bisschen Sachen geschaut, aber es ist halt auch sehr komplex. Aber ich sage ihm den Namen. Ich sage ihm seinen Namen und ich habe gemerkt, das macht etwas mit ihm. Wenn ich vorbeilaufe und einfach ihm den Namen sage und mit ihm schnell auf die Stege sitze, ihm vielleicht einmal einen Kaffee bringen, es macht einfach etwas. Und ich habe gemerkt, ich bin auch wie innerlich bewegt. Ja, und da können wir uns vielleicht ganz persönlich fragen, wer in meiner Nachbarschaft, vielleicht in meiner Gemeinde, in meinem Arbeitsumfeld, vielleicht auf meinem Arbeitsweg, Schulweg, wer wird nicht sehen? Und wo könnt ihr vielleicht einmal hinschauen? Das Zweite, was ich mitgeben möchte, ist teilen statt horten. Grosszügigkeit als Lebenshaltung oder Lebensstil. Und wir kommen ja gerade aus dieser Zeit vor Ostern raus, wo wir die Tradition in der Helsermähe teilen und beten. Ich glaube, es heisst jetzt anders, aber für mich ist es nur so im Begriff. Ja, sich auch irgendwo mal auf etwas verzichten und etwas von meinem, was ich habe, teilen. Und ich glaube, teilen ist ein tief biblisches Prinzip. Wir haben es im Alten Testament gesehen. Ehre liegen, wir teilen mit denen, die weniger haben. Der Reichtum vom einen darf nicht auf Kosten vom anderen bestehen. Besitz verpflichtet, und das lesen wir in den Sprüchen 19,7. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Das ist eine starke Aussage. Wenn wir geben, geben wir Gott selber. Teilen wird so also zu einem geistlichen Akt. Ja, und was könnten wir teilen? Das ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Es ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass wir einfach alle jetzt unser ganzes Hab und Gut müssen geben und wir hier selber dann nicht mehr. Das kann es ja auch nicht sein. Es kann materiell sein, teilen, natürlich. Vielleicht sind wir grosszügig mal in einer Geldspende, wenn es um eine Aktion geht. Wir kommen gerade von Teilen und Beten her. Vielleicht haben wir eben Patenschaft, wo wir wirklich jemanden konkret unterstützen. Vielleicht sind wir auch bereit, mal einfach Kleider zu spenden oder Lebensmittel abzugeben. Vielleicht sogar Wohnraum zu teilen, wenn ich das Gefühl habe, meine Wohnung ist eigentlich so gross, ich könnte vielleicht jemandem ein Zimmer geben. Aber nicht nur materielle Sachen müssen wir oder können wir teilen. Wir können auch Zeit teilen. Zeit ist heute ein knappes Gut. Wer einem Kind beim Lernen hilft oder jemandem alles zulässt, vielleicht eine geflüchtete Person zur Behörde begleitet, der teilt kostbare Lebenszeit. Und für viele ist das mehr wert als Geld. Wir können aber auch Fähigkeiten teilen. Zum Beispiel, vielleicht kann jemand gut organisieren, gut Musik machen, kochen, reden. Ja, wir können auch unser Talent verschenken. In der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in der Familie, in einem Ehrenamt. Und wir können auch teilen, das ist auch ein bisschen wie Zeit, aber Aufmerksamkeit und Liebe. So emotionale Ressourcen sind teilbar. Zuwendung, Geduld, Trost. Ja, wir sind aufgefordert, miteinander unterwegs zu sein. Und ich bin überzeugt, dass Teilen keine Einbahnstrasse ist, sondern wer teilt, kommt genauso viel zurück über. Und ich glaube, auch da könnten wir einen Zeugnismoment machen, wo wir schon Erlebnisse gemacht haben, wenn ich etwas zur Verfügung gebe, jemandem, sei es Zeit oder Material, dass wir auch zurück beschenkt werden. Gott beschenkt uns zurück. Wir gehen nicht leer aus. Wir bekommen vielleicht Dankbarkeit zurück, Gemeinschaft, Sinnerfüllung. Ja, auch da können wir uns eine Frage stellen. Wo kann ich vielleicht gerade heute konkret etwas teilen und so Gottes Liebe sichtbar machen? Wem will ich nächste Woche mal Zeit schenken, meine Aufmerksamkeit oder vielleicht eine Fähigkeit einsetzen, die einem anderen gut tut? Dann das Dritte, was ich auch finde, was wir gut können in unseren Alltag hineinnehmen können, ist Würde statt Mitleid. Der Mensch im Anderen sehen. Ja, wenn wir so Menschen sehen, denke ich jetzt eben zum Beispiel an Rolli von Olten, dann kommt so ein Gefühl von Mitleid ein bisschen auf. Und ich glaube, Thomas, das kannst du auch bestätigen. Das ist so etwas, wenn wir Geschichten hören von Menschen, die Schicksalsschläge haben, die schwierige Situationen haben, dann hat man Mitleid. Und ich glaube, Mitleid ist auch nichts Schlechtes. Es zeigt, dass mir das Leid oder das, was anderen passiert ist, dass mir das nicht egal ist. Das ist etwas Gutes. Aber ich glaube, Gottes Prinzip geht da noch einen Schritt weiter. Er will nicht, dass wir nur oder dass wir mitleiden, sondern er möchte, dass wir eben am anderen in Würde begegnen. Unabhängig von Situation, Schwäche oder Schuld. Und wir lesen ganz am Anfang von der Bibel, lesen wir, dass Gott der Mensch nach seinem Ebenbild gemacht hat. Und wenn wir diesen Menschen begegnen, die vielleicht für uns ein bisschen komisch sind oder wir nicht so recht wissen, wie wir ihnen umgehen sollen, denken wir daran, auch dieser Mensch ist Gottes Ebenbild. Und ich glaube, diese Aussage oder der Gedanke, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, ob alt oder jung, gesund oder krank, reich oder arm, obdachlos, dreckig oder gesund und super. Jeder Mensch hat ein Anrecht auf Würde. Er ist Gottes Ebenbild. Und er möchte nicht einfach nur, dass man ihn so von oben herab irgendwie anschaut und denkt, oh, du bist ein Armer, du brauchst jetzt Hilfe. Sondern er möchte, dass wir ihm ein Gegenüber bieten und auf Augenhöhe miteinander schauen, was brauchst du, dass es dir besser geht? Was brauchst du, dass du irgendwie weiterkommst in deinem Leben? Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir nicht Mitleid haben, sondern dass wir eben mehr in den Gedanken haben von Würde und jeder ist Gottes Ebenbild. Und Jesus ist auch da unser bestes Vorbild. Die Ehebrecherin, er hat sie nicht verurteilt, sondern hat sie in Würde wiederhergestellt. Die Aussetzung haben wir schon gehört. Unberührbar. Jesus hat ihn berührt und die Hand ausgeschreckt und ihm Würde verleihen. Jesus sieht nicht nur das Problem, sondern er sieht den Mensch dahinter. Was ist das für ein Mensch? Ein Mensch, der Anrecht hat auf Leben, auf eine Würde. Und er definiert niemand über die Schwäche. Und seien wir einmal ehrlich, wie oft definieren wir Menschen über Schwäche definieren? Ja, das kann doch nicht. Oder ja, der ist jetzt also unpflegt. Oder warum findet jetzt der keine Arbeit? Das ist doch nicht schwierig, heute, was überall heisst, wir hätten einen Haufen Stellen. Wir neigen stark dazu, den Menschen über die Schwäche zu definieren. Gott, Jesus, definiert den Menschen über einen Mensch und das, was er ist, nämlich Ebenbild Gottes. Ja, und so bedeutet soziale Arbeit für mich persönlich, jetzt nicht im beruflichen Kontext, sondern in meinem Leben, eben nicht von oben runter helfen, sondern mit Respekt und Gleichwertigkeit unterstützen. Und auch eine Sprache von der Würde einnehmen. Wie rede ich über einen Menschen? Über Armut, psychische Erkrankungen, Geflüchtete oder Menschen mit Behinderung? Wie rede ich über sie? Und da kann unsere Haltung oder unsere Sprache zur Haltung werden. Wer von Versager oder Problemfällen redet, sieht nicht das göttliche Ebenbild dahinter. Und da können wir uns auch eine Frage stellen. Wo muss ich meine Sichtweise ändern, um die Würde von meinem Gegenüber wirklich zu sehen und auch Gott in diesem Menschen zu sehen? Ich glaube, die Bibel zeigt uns, dass soziale Arbeit nicht nur die angeht, die in sozialen Berufen arbeiten, sondern auch trotz allem, was der Staat abdeckt, habe ich persönliche Verantwortung. Den Menschen zu sehen, vielleicht Zeit mit ihm zu verbringen, ihn in Würde zu begegnen, vielleicht etwas zu teilen. Ich habe einen Auftrag. Und so, denke ich, ist soziale Arbeit eigentlich Gottesdienst. Nicht nur ein Sonntag, sondern jeden Tag Gott dienen. Wenn wir den Hungrigen etwas zu essen geben, wenn wir die Traurigen trösten, wenn wir den Einsamen begegnen, dann wird Gottes Liebe durch uns, durch dich, in dieser Welt sichtbar. So möchten wir uns noch die letzte Frage stellen. Wo braucht mein Nächster mich heute? Wo kann ich Gottes Herzschlag für die Welt weitergeben? Vielleicht in Wort, in einem lieben Wort, aber vielleicht auch in einer Handlung. Und so fordere ich uns alle auf, doch mit offenen Augen durch die nächste Woche zu gehen und vielleicht hier oder da eine Entdeckung zu machen, wo ich soziale Arbeit in meinem Alltag ganz praktisch leben kann. Und uns da auch ermutigen, mutig zu sein und auch da einfach ja, den Mensch in Gottes Ebenbild zu sehen. Amen.